Wir kommen zum Schluss der Bergpredigt. Ich denke, es ist wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie wichtig diese Kapitel Matthäus 5 bis 7 sind. Und wir haben ja gesehen, dass der Jesus sich setzt, die Jünger zu ihm treten und dann beginnt es ja, wo er praktisch sie glückselig preist, wenn sie bestimmte Dinge tun oder bestimmte Haltungen haben. Und jetzt schließt er ab und das ist eines der gewaltigsten Worte in der ganzen Bibel. Ich lese uns Matthäus 7, 24 bis 29. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten, an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel und man muss sich einfach vergegenwärtigen. Du hast hier etwas, das ist ungeheuer. Du hast eine direkte Rede Jesu und jetzt muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Die Evangelien, alles was in den Evangelien geschrieben steht, ist unter dem Zeitalter des mosaischen Gesetzes. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus kam, das Gesetz zu erfüllen. Er ist das Ziel und das Ende des Gesetzes, Römer 10, 4. Das heißt, Galater 4 ab Vers 4 bis Vers 7 zeigt uns dann, dass er von einer Frau geboren werden musste, obwohl er der Sohn Gottes war, und dass er dann unter das Gesetz getan war, bis er es erfüllt hatte. Erfüllt war das Gesetz, biblisch gesehen, erst in dem Moment, wie Hebräer 10, 19 und die Folgeverse geschehen waren. Das heißt, als er aus den Toten auferstanden war, das Blut vergossen hatte und dann trägt er sein Blut, das innerste Heiligtum. Die Stiftshütte, die richtige, ist ja im Himmel, das richtige Heiligtum und sprengt es auf den Sühnedeckel und in dem Moment erst ist die Erlösung fertig. Und in dem Moment ist das mosaische Gesetz erfüllt. Und in dem Moment endet das Zeitalter des Gesetzes, weil jetzt hat der hohe Priester nichts mehr zu tun. Er setzt sich zur Rechte des Vaters, er gießt dann den Heiligen Geist aus, der Geist der Sohnschaft. Und in dem Moment ist das Zeitalter des Gesetzes beendet und das Zeitalter der Gnade bricht an. Jetzt ist der Geist der Sohnschaft da. Warum sage ich das? Das hat einen Grund. Weil in diesem Text, wie in allen alttestamentlichen Texten, aber in allen Texten, da gehört auch die Evangelien dazu, die unter dem Gesetz sind, da ist eine Besonderheit. Hebräer 10, 1 sagt, das Gesetz ist ein Schatten. Und wir haben hier trotz der direkten Rede Jesu, haben wir trotzdem Schattenbilder hier drin. Die werden wir nachher gleich sehen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis auch über die Evangelien. Durch die direkte Rede Jesu hast du aber auch Schattenbilder parallel. Durch beides. In den Lehrbriefen gibt es das nicht mehr, da ist nur noch direkte Rede. Ist klar, jetzt ist Zeitalter des Gesetzes vorbei, also kein Schatten mehr. Jetzt ist Zeitalter der Gnade, jetzt ist der Jesus zur Rechte des Vaters, jetzt ist alles direkt. Aber hier hast du noch beides, werden wir nachher sehen. Was mir auch nochmal wichtig ist, er sagt hier, wenn jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese meine Worte ist natürlich das, was er, als er im Fleisch war, auf der Erde, gesagt hat. Das heißt, alles, was die Evangelien aufschreiben, auch alles, wo der Herr Jesus in der Heiligen Schrift zitiert wird, also das, was ich jetzt sage, ist nicht auf dem Zettel, das ist nur Vorspann. Aber ich möchte es betonen, dass wir es verstehen. Zum Beispiel in 1. Thessaloniker 4, Vers 2. Das ist einfach fürs Verständnis von eminenter Bedeutung. Wenn man das nicht versteht, dann bringt man alles durcheinander. denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Damit sagt Paulus, die Apostel haben vom Herrn Jesus eine ganz klare Anweisung bekommen, was sie aufschreiben und was sie anordnen sollen. Damit sind die Lehrbriefe ebenfalls Lehre Jesu, genauso wie die Evangelien. Weil die Apostel haben nur das aufgeschrieben, was der Jesus ihnen praktisch aufgetragen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 2. Petrus 3, Vers 2, die Bestätigung durch den anderen Apostel, nämlich Petrus. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, also Prophetie. 1. Petrus 1, 11 sagt, alle Propheten reden nur vom Herr Jesus. Oder das Zentralthema dieser Propheten ist der Herr Jesus und seine ganze Heilstat und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das heißt zu Deutsch, das, was die Apostel lehren und sagen, was in den Lehrbriefen geschrieben steht, ob das der Paulus ist oder der Petrus, Jakobus, spielt keine Rolle, ist alles genauso Rede Jesu oder Erweisung Jesu wie die Evangelien. Das heißt, wenn er hier sagt, denn jeder, der nun diese meine Worte hört und tut, dann meint er die gesamte Erweisung des Neuen Testamentes, egal wo das steht, für die Gemeinde Jesu. Also alles. Ganz zentraler Punkt. Jetzt sagt der Herr Jesus, wer nun diese meine Worte hört und sie tut. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Der Jesus schließt die Bergpredigt mit dem ab und sagt praktisch, der entscheidende Punkt ist, dass A, ihr als Jünger überhaupt hört. Wenn ihr gehört habt, dann müsst ihr entscheiden. Ich sage es mal in meinen Worten. Wollt ihr es tun oder wollt ihr es nicht tun? Er sagt, funktioniere tut es nur, wenn ihr hört, wirklich hört und dann es auch tut. Aber wenn man das jetzt rumdreht, wisst ihr, man muss auch hinter den Zeilen lesen in der Bibel, dann ist klar, er sagt, wer Gottes Wort hört und tut, er sagt, wer. Damit stellt er praktisch das Ganze auf eine Ebene, dass er sagt, es ist auch möglich, dass es Jünger gibt, die nicht hören. Es gibt auch Leute, die nicht hören. Er sagt nur, wer hört. Man kann auch nicht hören als Jünger. Und das ist natürlich in der Endzeit der Normalzustand. Heute siehst du, wie die Gemeinde Jesu von allen Erweisungen des Neuen Testamentes sowohl der Lehre Jesu als auch der Lehre der Apostel, was auch Lehre Jesu ist, weggeht. Das heißt, man hört nicht mehr drauf, was er sagt. Man hört drauf, was die Psyche sagt, was die eigene geistliche Vorstellungen sagen, was meine Bewegung sagt, was überregionale Verbände sagen. Man hört auf jeden, bloß nicht auf ihn. Darum sagt er, jeder nun, der diese meine Worte hört. Jetzt müssen wir zuerst das Hören angucken, bevor wir zum weiterer Punkt geht. Markus 4, 3. Da müssen wir ein paar Stellen aus der direkten Rede Jesu jetzt uns ansehen und auch aus den Lehrbriefen, was er letztendlich hiermit meint. Es ist doch interessant, zum Beispiel, als er die Geheimnisse des Reiches Gottes, seine Gleichnisse den Menschen nahe bringt, sagt er was Hochinteressantes. Hört zu! Warum sagt er das? Die saßen doch alle vor ihm oder standen vor ihm, waren gespannt, was er, dieser gewaltige Mann, zu sagen hatte. Warum sagt er, hört zu? Weil man auch ihn hören kann. Man kann die Bibel lesen und nicht zuhören. Man kann die Predigt hören und nicht zuhören. Das ist absolut möglich. Das ist eine Entscheidung, ob ich zuhören will. Und darum sagt er als Befehl, hört zu. Schon mal der erste Punkt. Er befiehlt, dass man zuhört. Warum glaubt ihr, warum bei den Sendschreiben, die ja die sieben ist die Zahl Gottes, also Vollzahl, warum er in diesen sieben gemeindlichen Darstellungen immer diese Formulierung benutzt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er sagt ja immer, zum Beispiel, er sagt Ephesus, du hast die erste Liebe verlassen. Er sagt Smyrna, du hast keinen Tadel, aber du musst aufpassen, du musst so bleiben. Er sagt dann, alles Mögliche, ihr habt Synagoge, die ist keine Synagoge der Juden, sondern des Teufels, einfach falsche Lehre. Er sagt, du hast Isabel, er sagt das alles ihnen. Er beschreibt alles. Er sagt, Philadelphia, die wahre Gemeinde, die eine Säule ist, aber daneben Laodicea, die völlig abgefallen ist, und sagt aber alles Gleiche: Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Also man kann das alles lesen und es passiert gar nichts. Das ist das Problem. Du kannst natürlich immer mit deinem eigenen Kopf und deiner eigenen Aussage, kannst immer gegen jede Bibelstelle gehen. Ich habe jetzt auf der Konferenz da in Österreich wieder Dinge erlebt, wo Leute klar geschriebene Bibelstelle einfach sagen, nein, dann muss ich sagen, Entschuldigung, da steht's. Wenn da steht, Offenbarung 13, Vers 8, dass der Herr Jesus, dass sein Opfer, und zwar, dass er das Lamm ist, das geschlachtet ist, seit Grundlegung der Welt, von Grundlegung der Welt an, dann ist es klar, dann ist das Opfer nicht punktuell 33 nach Christus, sondern seit Grundlegung der Welt, dann ist es außerhalb unserer Zeitschiene. Wenn das so klar geschrieben steht, ja, Entschuldigung, entweder meint die Bibel, was sie sagt, oder sie meint es nicht. Oder wenn sie sagt, in Adam starben alle, ist auch angezweifelt worden. Ja, Entschuldigung, die Bibel zeigt es ja bildlich in 1. Mose 3 und das ist eine ganz klare Lehre, in Adam starben alle, aus. Er brachte den Tod, durch ihn kam die Sünde. Wisst ihr, man muss bloß zuhören. Man kann das jetzt lesen und dann interpretiert man. Es ist ganz einfach. Mir wurde das immer klarer im Laufe der Jahre. Ich bin ja auch von links aus und nach rechts aus. Ich kenne alle Bewegungen, die irgendwo für mich relevant waren. Es war fast jede Richtung. Mir ist halt etwas aufgefallen. Wenn du siehst, dass jeder hat irgendwo was richtig erkannt, ist schon gar nicht falsch. Aber eins ist klar. Im Prinzip muss ich einfach glauben, was hier geschrieben steht. Ich muss einfach glauben, ich muss zuhören. Ich muss Ohren haben, zu hören. Wenn er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann kannst du schon mal mit jemandem, der zweite Heilswege hat, nicht mehr diskutieren. Ich habe mal mit der Israel-Richtung diskutiert, ich könnte euch den Namen sagen, ihr kennt sie alle. Die haben mir klipp und klar gesagt, wenn ein Jude die Alja vollzieht, einfach nach Israel zieht, ist er gerettet. Da habe ich gesagt, nee, er kommt in die Hölle, wenn er sich nicht bekehrt. Ohne Ansehen der Person. Ob es ein Jude ist oder ein Heide. Der Herr Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wisst ihr, du musst das hören. Ich darf da nicht meine menschlichen Vorstellungen reininterpretieren. Die Bibel meint, was sie sagt. Wisst ihr, das ist das, was er meint. Wer hört? Hört zu. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da kommen dann die Markus 4, 24. Der nächste Punkt, das sind so Eckpfeiler vom Hören. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Also er sagt, ah, ihr müsst überhaupt zuhören. Dann müsst ihr genau darauf achten, was ihr überhaupt hört. Wisst ihr, ich muss mir jetzt einfach vergegenwärtigen, ich kann nicht hingehen und einfach ins mosaische Gesetz zurückfallen. Römer 10, 4 sagt, Christus ist das Ende, Telos heißt Ende oder Ziel des Gesetzes. Römer 7, 4 sagt, ich bin durchs Gesetz, ich bin durch den Leib des Christus dem Gesetz gestorben. Das heißt, in dem Moment, wie ich zum Leib des Christus gehöre, also wiedergeboren bin, bin ich tot fürs Gesetz. Wisst ihr, jetzt ist die Frage, höre ich auf das, was Mose praktisch im Gesetz sagt, oder höre ich, was der Jesus über das Gesetz sagt? Wieso kommen die Leute, und das hat alles ein frommer Anstrich, du musst jetzt den Sabbat halten. Ich muss sagen, Entschuldigung, wo steht das? Der Herr Jesus hat es nicht gelehrt, und die Apostel haben es nicht gelehrt. Das ist keine Lehre Jesu. Haben sie es vergessen? Wisst ihr, wem höre ich zu? Der Jesus sagt doch, wer mein Wort hört, wer seine Worte hört, also das, was er direkt geredet hat und was er den Aposteln aufgetragen hat, das ist unser Befund. Ich kann nicht hingehen und einfach Teile aus dem Alten Testament rausreißen und der Gemeinde praktisch sagen, das musst du jetzt halten. Das geht nicht. Wenn man so vorgeht, dann kann ich alles lehren. Dann kannst du auch keine Sekte mehr abwehren, keine Irrlehre, keine Verführung, weil dann kann jeder aus der Bibel rausnehmen, was er will. Hältst du dich aber dran? Der Jesus hat der Apostel genau gesagt, was ihr aufschreiben solltet. Du hast hier seine direkte Rede, du hast die Lehrbriefe. Wenn du dich an das hältst, dann kannst du ganz viele Dinge nicht mehr lehren, nicht mehr tun. Denn da hast du deine ganz klare Ausrichtung. Also ist ganz wichtig, was höre ich? Ich höre das, was der Herr Jesus gesagt hat und das, was er der Apostel aufgetragen hat. Wisst ihr, das ist schon mal wichtig, was höre ich? Wisst ihr, wenn die Leute zu mir kommen und, oh, der Bruder X hat gesagt, oh, der predigt so schön, und ist doch so ein lieber Bruder, und der ist doch so hingegeben. Ich habe einen Verführer, ist einer der größten Verführer, die rumlaufen. Der hat die Leute eingeseift mit einer ganz einfachen Methode. Der war ein reicher Mann. Und er ist einfach hingegangen und hat sein ganzes Geld des Reich Gottes gegeben, und die sind alle so beeindruckt, dass sie dem alles glauben, was er von sich gibt. Nur aufgrund von dem. Und ich sage, Entschuldigung, sag doch gar nichts. Das findest du in jeder Sekte. Findest du in jeder Religion, jeder Verführung findest du solche Dinge. Das sagt überhaupt nichts. Wisst ihr, so ein, für uns ist maßgeblich das Wort Gottes, und dann aber gelangt gar nichts mehr. Darum sagt er, was ihr hört, das Wort Gottes, nicht auf Menschen. Ich darf mich doch von Menschen nicht beeindrucken lassen. Das ist halt das Problem. Der Mensch geht immer gern nach Menschen, und sie beeindrucken ihn. Wenn sie ihn beeindrucken, dann... Lukas 8, 18 ist der nächste Punkt. Ist genauso wichtig. Und zwar, da sagt er, so habt nun Acht, wie ihr hört. Also einmal sagt er, was ihr hört. Und hier sagt er, so habt nun Acht. Zweimal habt Acht, wie ihr hört. Also wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wie man hört, steht relativ einfach in der Bibel in Matthäus 13. Er sagt doch zum Beispiel, was an der Weg gesät ist. Wer ist der Weg? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, was nicht direkt auf den Herr Jesus zielt und Nebendinge betrifft, verpufft, erzeugt kein Glaube, erzeugt nichts Fruchtbares. Dann sagt er, was nicht tief genug geht, wenn man es bloß oberflächlich nimmt, sagt, sobald es aufweckt, verdorrt es, geht weg. Also es ist ganz wichtig, wie wir hören. Und ich denke, da ist ein ganz zentraler Punkt. Markus 7, 14. Nämlich, zu dem Hören gehört etwas, das ist sowohl das Was als auch das Wie, das ist wie eine Zusammenfassung. Und zwar, da geht es jetzt darum, dass etwas passiert. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu, ihm zu, also er redet, und versteht. Wieso muss das einmal sehen? Die Bibel sagt, es ist wichtig, dass ihr überhaupt hört, dass ihr Ohren habt zu hören. Das Zweite, was ihr überhaupt hört, nämlich im Herr Jesus zuhört. Das Zweite, wie ihr hört, mit dem richtigen Herzen. So wie Matthäus 13 es zeigt vom vierfachen Ackerfeld. Und dann sagt er, hört mir zu, ich muss hören, was er zu mir sagt, und es verstehen. Ich habe fast Hemmungen, es zu sagen, aber wisst ihr, was ich manchmal mache? Wenn ich manchmal bete, sage ich zu meinem Jesus, zeig es mir so, dass ich es verstehe. Ich bin mir bewusst, dass ich nur ein kleiner Mensch bin, der alles falsch verstehen kann. Also muss ich auch hier praktisch sagen, Herr, hilf mir, dass ich es verstehe. Da ich verstehe, was meinst du? Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser wunderbaren heiligen Schrift auch des Neuen Testamentes, wo der Herr Jesus zum Beispiel in die Evangelien manche Dinge geschrieben hat, als direkte Rede, als Gleichnis, als schattenbildliche Darstellung, aber auch als Überspitzung. Wenn er zum Beispiel sagt, wer letztendlich nicht bereit ist, das Auge rauszureißen oder die Hand abzuhacken, dass er einen klaren Weg geht, der ist gefährdet. Das ist Überspitzung. So klar. Damit meint er, du musst auf deine Sinne aufpassen. Du musst auf dein Tun aufpassen. Du musst notfalls radikal hier bereit sein, alles abzustellen, was du mit deinen Sinnen als Sünde letztendlich vorfindest. Du sollst keine Sache Belials vor deine Augen stellen. Aber das ist eine Überspitzung. Und darum ist wichtig, was wir hören, ihn, wie wir hören, mit einem offenen Herzen, so wie es Matthäus 13 sagt, und ganz wichtig, dass wir verstehen. Dass wir verstehen, was meinst du? Wisst ihr, und da ist nicht falsch, zum Jesus zu sagen, aber wenn man Bibel liest, Herr, zeig mir, was hast du gemeint? Zeig mir, was heißt es für mich, privat? Wisst ihr, er sagt ja, und das ist vielleicht der zentralste Punkt, wo er sagt, hört mir zu. Er redet doch zu mir. Das ist doch kein theologisches Fachbuch, die Bibel. Sondern er redet durch die Schrift zu mir. Und dann muss ich doch fragen, wie meinst du es? Da kommst du ins Private rein, ins ganz Persönliche. Der Schluss von der Bergpredigt ist absolut seelsorgerlich. Eines der wichtigsten Worte Jesu für uns. Da sagt er ganz klar, wer meine Worte hört, und damit ist klar, ich muss zuhören. Es ist wichtig, was ich höre, es ist wichtig, wie ich höre, und es ist ganz wichtig, dass ich verstehe. Aber ganz wichtig ist, er redet, und ich muss es verstehen. Und die Apostel haben das aufgegriffen, der Petrus redet wieder anders wie der Paulus, aber der Paulus hat das eigentlich für mich am zentralsten gesagt in Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wisst ihr, und das ist jetzt etwas, jetzt kommen wir an die Grenze deutsch-griechisch. Da steht jetzt etwas, das könntest du nur übersetzen, wenn du es umschreibst. Da steht Akoes. Akoe, Akustik. Da steht, also ich sage es jetzt mal, wie ich es umschreiben würde. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören, Klammer, auf die Verkündigung. Das, was man hört in der Verkündigung, Klammer, aber durch das Wort Gottes, das lebendig ist, wenn man wirklich zuhört. So ist der Vers im Griechischen gemeint. Also nochmals. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören auf das, was verkündigt wird. Das, was verkündigt wird, kommt aber, und was wir dann hören, kommt aus dem Wort Gottes, und zwar aus dem Wort Gottes, das lebendig ist, da steht Rema, das lebendig ist, und das letztendlich er mir lebendig macht. Wo hat er das lebendig gemacht? Lukas 24, bei den Emmausjüngern. Am Schluss sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete? Das genau ist hier gemeint. Das heißt, ich muss immer erwarten, wenn ich Bibel lese oder Verkündigung höre, dass der Herr das Wort Gottes lebendig macht für mich, dass ich ihn höre und dass mein Herz dann brennt. Das ist der normale Zustand. Also so ist das Hören von Gott her gedacht. Wenn wir jetzt wieder in unseren Text reingehen, dann siehst du, der Jesus sagt es hier direkt, aber man muss einfach die Parallelstelle dazu lesen. Jeder nun. Also, wisst ihr, das ist immer das, dass man sagt, jeder nun heißt, nicht jeder tut es. Wisst ihr, damit sagt er klipp und klar. Es gibt Jünger, Bergpredigt ist geschrieben für die Jünger, seine Jünger traten zu ihm. Er ist sich vollkommen klar, dass es Jünger gibt, die ihm nicht zuhören. Die also nicht aufpassen, was sie hören. Er ist sich auch bewusst, dass es Jünger gibt, die gar nicht zuhören. Darum sagt er, hör zu. Er ist sich auch bewusst, dass Jünger falsch zuhören. So wie in Matthäus 13 die Leute falsch zugehört haben. Dort war es dramatischer, weil dort ging es um die Rettung. Aber hier redet er zu Geretteten, zu Jüngern. Und er sagt klipp und klar, nicht jeder, ein jeder heißt nämlich, nicht jeder tut es, wird Hörer, weil er nämlich auf ihn hört, und verstehen. Das Wort Gottes wird, wenn man nicht zuhört, so wie Römer 10, 17 sagt, wird nichts bewirken. Dann kannst du das Wort Gottes jahrelang hören, es passiert nichts. Wisst ihr, wenn nichts passiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat der verkündigt, keine Vollmacht, oder du hörst nicht zu. Wenn du aber bei der Predigt nichts hörst und auch beim Bibellesen nichts hörst, dann würde ich nervös werden. Dann würde ich wirklich zu meinem Jesus gehen und sagen, Herr, was ist mit mir los? Ich möchte verstehen. Ich möchte hören. Herr, rede, dein Knecht hört, wie der Samuel. Also, dann muss man kommen. Also von daher ist das Hören schon sehr dramatisch. Und darum sagt er, ein jeder nun, also nicht jeder tut's, der diese meine Worte, Evangelia plus Lehre der Apostel, hört. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn ich sie wirklich höre, dann sagt er, jetzt muss sie noch tun. Ich behaupte jetzt mal was ganz, ganz Zusammenhängliches. Man würde sagen, kausale Zusammenhänge, also Zusammenhänge, die sich bedingen. Wenn ich wirklich höre, ist es nicht zu vermeiden, dass ich tue. Ich möchte einfach behaupten, das mangelnde Tun liegt im mangelnden Hören. Und Jakobus 1, 21, Jakobus ist ja wieder einer dieser Nicht-Heide-Apostel, im Gegensatz zum Paulus, wo Paulus ja alles so erklärt, dass die Heide es relativ leicht versteht. Jakobus geht anders vor. Er geht vor, indem er es dir einfach vorsetzt. Also Jakobus ist derb. Er gibt dir einfach das vor und dann entweder oder. So ist Jakobus. Und er sagt jetzt hier in, das ist, denke ich, ein zentraler Punkt, Jakobus 1, 21, darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit, der alte Schlachter hat hier ein bisschen spitziger übersetzt, er hat vom Vorrat von Bosheit gesprochen. Also er hat einfach gemeint, naja, du hast so einen Vorrat von Bosheit. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, da steht Logos, damit ist geschriebene Wort, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Als er sagt, wenn du nicht zum Täter wirst, dann betrügst du dich. Und ich glaube, dass er hier mit Hörer meint, nicht das, was der Jesus sagt. Wenn du nämlich wirklich weißt und bereit bist zuzuhören, ihm zuzuhören, du weißt, was du hörst, nämlich ihn, du hörst so zu, wie er es will, mit offenem Herzen, und du bist bereit, notfalls auch vor ihm, dein Herz offen zu lassen, bis du verstehst, dann hörst du wirklich zu. Die Leute, die hier gemeint sind, sind Hörer, die oberflächlich sind, das ist eindeutig. Und nicht Täter, der gleich deinem Menschen, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich, läuft davon und hat halt vergessen, wie er gestaltet war. Er hat es bald vergessen. Wisst ihr, das ist einfach so. Du hörst das Wort Gottes, aber es bleibt nicht. Wenn du noch 2, 3 Stunden oder noch 2, 3 Tagen vor der Sonntagspredigt nicht mehr weißt, was gepredigt wurde, dann entweder war es ohne Vollmacht oder du hast nicht zugehört, eins von beiden. Aber in dem Moment, wenn Gott wirklich redet, dann bleibt es hängen. Dann ist nicht wie ein Spiegel, dann bleibt es hängen. Und dann bist du auch bereit, es zu tun. Wer aber hineingeschaut hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Also ein vergesslicher Hörer ist kein Täter. Ein wirklicher Hörer ist ein Täter. So sind die Texte gestrickt. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Jetzt erklärt er 2 Beispiele. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Er sagt also klipp und klar, du kannst noch so fromm sein, noch so viel reden, an deinem Tun, letztendlich, vor allem ob du auch deine Zunge zügeln kannst, wird man erkennen, was mit dir los ist. Wisst ihr, ich habe das jetzt wieder gesehen, bei Schreifa. Wenn ich Leute habe, die dann nach einer Verkündigung zu mir kommen, anständig, normal und sage, pass auf, ich habe ein Problem. Kannst du mir, was du hier gesagt hast, biblisch nochmals belegen, weil ich finde es nicht der Bibel. Absolut in Ordnung. Aber das, was ich jetzt auf der Konferenz erlebt habe, dass jemand, wenn ihm das nicht gefallen hat, was ich gepredigt habe, und die anderen 79 Leute hat es gefallen und war biblisch, ist auch angenommen worden, dass dann jemand aufspringt und 3-mal eine Zahl verlässt, und dann hinterher auch schießt, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ist Betrug am eigenen Herzen. Also, wenn du wirklich vor Gott stehst, kannst du dich auch beherrschen. Die Bibel sagt, wer sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt, wo man die Mauer geschleift hat. Er sagt, reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Jetzt zeigt er, wo der ganze Trend hingeht. Wisst ihr, nichts Geschwätz, fromme, sondern wirklich sich auch da, wo man von Gott her seine Aufgabe hat, da sich drum zu kümmern und auch hier zu sehr witwerweise ein ganz wichtiges Klientel und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Einfach einen klaren Weg zu gehen, auch vor Gott und vor Menschen, auch bezüglich der Welt. Wisst ihr, ich habe am Anfang auch nicht erkannt, dass das mit dem zu tun hat, ob ich wirklich zuhöre. Wenn ich mir wirklich zuhöre und ihm glaube und ihn ernst nehme und ihn fürchte, dann kann ich über das, was er redet, was er sagt, was er schreibt, ja nicht hinweggehen. Dann muss ich es tun. Das ist eine logische Folge. Also mein Nicht-Tun hat immer mit dem zu tun, wie schätze ich das ein, was gesagt ist und wer es gesagt hat. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, man kann also einem Gebet Herr, Herr sagen, wird in das rechte Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wer wirklich der Wille Gottes tut. Wisst ihr, und zum Beispiel bei Bekehrung fängt schon mal an. Was ist der Wille Gottes bei der Bekehrung? Der Herr Jesus sagt es in Markus 1, das ist seine erste Predigt, wo er klipp und klar sagt, tut Buße und glaubt. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass jemand Buße tut, seine Einstellung ändert, sich gegenüber, der Sünde gegenüber, der Welt gegenüber, dem Herr Jesus gegenüber und beginnt ihm zu glauben. Also er ändert seine Einstellung und dann glaubt er ihm und dann wird er auch gerettet. Das ist keine Frage. Weil dann hört er die Botschaft, der Jesus hat alles für dich getan, du musst es nur im Glauben annehmen. Das kann er dann, wenn er Buße getan hat. Aber ist jetzt zum Beispiel typisch, er sagt nicht, wenn man Herr, Herr sagt oder fromm ist oder sonst was tut, sondern wenn du den Wille Gottes tust und der Wille Gottes ist, wer Buße tut und glaubt. So könnte man viele Beispiele zeigen, wo die Bibel einfach davon ausgeht, wer wirklich ihm zuhört und das glaubt, was er sagt, der wird ein echter Jünger Jesus sein. Wisst ihr, wie weit wir da davon weg sind, Zentrum vom Berg der Verklärung in Matthäus 17. Statt dass Petrus wartet, was der Herr Jesus sagt zu dieser Erscheinung, das wäre das Normale gewesen, er ist ihr Meister, ihr Herr, ihr Didaskalos, ihr Lehrer. Wenn er jetzt wirklich mit der Furcht Gottes auf ihn gehört hätte und hören hätte wollen, was der Jesus sagt, hätte Gott der Vater ihm nicht das Wort abschneiden müssen. Er geht ja hin und sagt dann, oh, lass uns Hütte bauen. Das ist typisch menschlich gedacht. Dann schneidet ihm Gott das Wort ab und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Das ist genau das, was unser Text sagt. Wir sollen auf ihn hören und nicht irgendwo unsere Fantasie spielen lassen. Gell? Und da kommt halt letztendlich wieder das zum Tragen, was in Hebräer 11 und 1 geschrieben steht. Das kann man in Deutsch fast nicht übersetzen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Da steht ein Wort, das hat so eine breite Bedeutung, das heißt Hypostasis. Und dieses Wort meint praktisch, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, Komma, bedeutet weiter. Ein völliges Überzeugtsein im Sinne von, dass man bereit ist, das, was man letztendlich glaubensmäßig gehört hat und erkennt, dass man es realisiert. Da steckt es drin, realisiere. Diese Zuversicht heißt, ich realisiere es, ich tue es wirklich. Das ist wahrer Glaube. Wisst ihr? Und jetzt geht der Jesus hin und jetzt wechselt er von der direkten Rede zum Schattenbild. Und das ist faszinierend. Also er hat jetzt sehr schon mal die Leute klipp und klar gesagt, ihr Jünger, das sind wir alle, jeder Wiedergeborene, ihr müsst auch mir zuhören. Erstens das, was er in den Evangelien sagt. Zweitens das, was er ganz klar den Aposteln befohlen hat, also Apostellehre. Das Zweite, ihr müsst aufpassen, nicht nur was ihr hört, ihr müsst nicht von Menschen hören, sondern aufs Wort Gottes. Dann müsst ihr aufpassen, wie ihr hört, ob ihr offenes Herz habt, das Wort Gottes wirken kann. Dann müsst ihr danach trachten, dass ihr es versteht, dass lebendig wird. So wird der Paulus dann sagt, wer wirklich zuhört, das, was er liest, das ist auch eine Form von Verkündigung, wenn Gott dann das Wort Gottes lebendig macht, oder was er in der Verkündigung hört, wenn es sauber ist, dass das dann letztendlich bei ihm etwas bewirkt. Und das Verstehen wird unweigerlich Hebräer 11 1 sein, es wird dann diesen Glaube erzeugen, der tut. Darum sagt der Jakobus, Glaube ohne Werk ist tot. Wirklicher Glaube handelt immer. Das ist logisch. Lässt Jakobus in aller Ruhe. Wer wirklich glaubt, handelt. Der sagt, Glaube ohne Werke, der nicht handelt, ist tot. Das ist kein Glaube. Glaube handelt immer, der tut immer was. Das brauchen wir auch nicht anheizen oder sagen, ihr müsst, ihr sollt. Der tut es automatisch. Wer wirklich glaubt, was Gott sagt, der tut. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und er erklärt jetzt das, wenn jemand wirklich so eingestellt ist, dann sagt er, jetzt kommt das Schattenbild. Es ist eine Parabel, ein Gleichnis und ein Schattenbild. Beides in sich ist wunderbar. Er sagt, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf den Felsen baut. Ja, jetzt würden wir sagen, Entschuldigung, auf dem Felsen baut man doch kein Haus. in Deutschland wird ausgegraben. Aber wisst ihr, das Fundament ist auch nichts anderes wie ein Felsen. Das ist was, wo nicht wackelt. Hier in Taifinger wissen das die Leute, wo das Erdbeben war, je nachdem wie das Fundament von dem Haus war, war es nachher wie ein Lego-Haus auseinander und kaputt. Oder wenn es ein gutes Fundament hatte und gut gegürtelt war, da muss alles stimmen, dass sie kaputt ist. Wisst ihr, als Fundament ist der entscheidende Punkt, sagt er hier klipp und klar. Und zwar, wer auf den Felsen baut. Jetzt könnte man sagen, ja gut, was meint er hier? Jetzt müssen wir 1. Korinther 10, 4 dazu lesen. Jetzt sieht man das Schattenbild und sieht gleichzeitig das Gleichnis. Denn sie tranken, Israel unter Mose, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war aber Christus. Der Fels ist der Christus. Also ist dieser Fels, den der Jesus hier meint, er selber. Also wer sein Glaubenshaus auf ihn baut, auf ihn allein. Wisst ihr? Entschuldigung, wenn ich das so brutal sage. Zu mir kommen Leute und sagen, ich habe mich an dem und dem Tag bekehrt. Und erzählen sie ihre Bekehrung, dann wird es mir anders. Dann sagen sie, weißt du, ich habe in der Seelsorge alle Sünden bekannt, dann hat mir ein Bruder die Vergebung zugesprochen. Entschuldigung, wo steht es? Ich finde keine Bibelstelle, gar keine. Mich rettet nicht ein Mensch, indem er mir die Vergebung zuspricht, sondern mich rettet der Herr Jesus. Ich sage den Leuten manchmal, das musst du mit dem Herr regeln. Er muss mich retten, doch nicht Menschen. Wisst ihr, und das ist das, wer auf den Felsen baut. Er ist der Fels. Er sagt, wer auf mich baut, wer meine Rede, meine Lehre hört, in den Evangelien, in den Lehrbriefen und sich da danach richtet, der hat auf Fels gebaut. Beginnt bei der Bekehrung. Wer das wirklich annimmt, tut Buße und glaubt, dann gibt es kein Glaube ohne Buße. Versteht ihr? Das muss die Leute klipp und klar sagen. Der Heilige Geist bewirkt zuerst die Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Steht Johannes 16, ab Vers 8. Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dann zeigt er, letzter Vers 14, der Herr Jesus, er verherrlicht ihn. Das heißt, er zeigt dir dann, er hat alles getan, das vollkommene Opfer. Wenn du Buße tust und wirklich siehst, ich kann nichts mehr tun, ich bin erledigt, jetzt brauche ich den Herr Jesus und dann zu ihm kommst du kindlich im Glauben, ihn aufnimmst, dann bist du gerettet. Dann hast du auf der Felsen gebaut. Wisst ihr, wenn ich 100 Seelsorgefälle habe, habe ich 99 wegen psychischer Unstabilität. Und von denen 99 sind 92 Fälle der Heilsgewissheit. Und das heißt immer, wenn ich auf meine Gefühle baue, das ist aus. Wenn ich aber auf den Herr Jesus baue, gerade bezüglich der Heilsgewissheit, er sagt, Johannes 1, 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das steht im Griechischen. So viele ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde das Recht, Gottes Kinder zu werden, die Vollmacht. Denen, die dann an ihn glauben, das steht dann im Dauerzustand. Das heißt, er sagt klipp und klar, in der Sekunde, wenn du den Herr Jesus durch Buße und Glaube wirklich aufnimmst, wenn du ihn wirklich aufnimmst, dann bist du in derselben Sekunde wieder geboren. Das ist deine Heilsgewissheit. Deine Gefühle, die taugen nichts. Wisst ihr, Isaac fühlte Esau, es war der Jakob. Wer hat ihn betrogen? Das Gefühl. Ich fühlte, sagt er, ich fühlte seine haarige Arme. Das war ein Fell. Das war ein Betrug. Aber die Stimme war die Stimme Jakobs. Die Stimme ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Wenn ich auf der Felsen baue, auf Christus, dann verlasse ich mich nicht auf mein Gefühl, nicht auf Menschen, sondern er. Wenn er was sagt, ich sage Leute, dann, die werden alle normal, wenn sie richtig vorgehen. Ich sage Ihnen ganz einfach, du kannst, wenn du willst, wenn du schon 20 Jahre bekehrt bist, du kannst nochmal einmal hingehen und sagen, Herr, jetzt mache ich das letzte Mal. Jetzt gehe ich hin und nehme dich nochmal ganz bewusst auf, dass du mich rettest. Und ab dieser Sekunde werde ich über Heilsgewissheit nicht mehr nachdenken. Wenn dann der Teufel kommt, dich verklagt, du bist nicht gerettet, du bist kein Gotteskind, dann stellst du dich im Glauben hier drauf, gehst du mir Jesus, sagst, Herr, ich habe dich aufgenommen und damit ist das alles Anfechtung und dann wird das vollständig ignoriert. Wenn das jemand macht, der kann psychisch 20 Jahre zerrüttet gewesen sein. Ich kann euch Beispiele sagen von dramatischem Umfang, wie sowas passiert. Jeder, Regel ohne Ausnahme, der das tut, wird innerhalb kurzer Zeit stabil und hat Heilsgewissheit. Jeder. Warum? Weil es Wort Gottes ist, weil es der Jesus ist, weil er auf der Felsen gebaut hat. Er verlässt sich auf nichts mehr als auf das, was der Jesus gesagt hat. Wisst ihr? Er sagt klipp und klar, und dann hast du auf der Felsen gebaut. Er ist der Fels. Psalm 78, 15. Wisst ihr? Das hat so Nebeneffekte. Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Wisst ihr, da hast du wieder den Felsen, der ihnen folgte. Das Wasser des Lebens kommt wie mit einer Flut. Der Lebensdurst wird ausgelöscht. Da kommt Gewaltiges. Wer wirklich auf den Herr Jesus baut, ihm zuhört, dessen Lebensdurst wird gestillt. Der kommt zur Ruhe. Ist nur Frage der Zeit. Wisst ihr, und warum ist heute der Endzeitabfall? Wisst ihr, warum fallen die Gemeinde, man kann ja sagen, oh, du siehst immer alles so schwarz. Naja, also ich weiß nicht mehr, was noch viel abfallen soll. Ich sehe inzwischen Dinge, da graut es mir. Aber das ist ganz einfach. In dem Moment, wie du nicht mit dem Herr Jesus allein zufrieden bist, mit seinem Opfer, mit seinem Blut, mit seinem Wort, dann brauchst du letztendlich was anderes. Er sagt hier, wenn der Felsen geschlagen und gespalten wird, ich nehme jetzt ausdrücklich nur die Parallelstelle aus dem Mose dazu, dann passiert Folgendes. Dann kommen so gewaltige Ströme, dass dein Lebensdurst vollkommen weg ist. Und wenn der nicht weg ist, dann brauchst du andere Dinge. Das siehst du halt, da ist der Durst nicht gestillt. Wenn der Durst gestillt ist, dann brauchst du nichts wie der Herr Jesus, nichts wie sein Wort, und du bist vollkommen zufrieden und glücklich, wenn du ihn hast, sei Gegenwart. Und dann ist eine Gemeinde, sind lauter Leute, die drehen sich um ihn, um seine Gegenwart, um sein Wort. Und die sind alle zufrieden, wenn er im Mittelpunkt steht. Wo das nicht ist, da wird der Abfall, ob du es willst oder nicht, das kannst du überhaupt nicht verhindern, wird er ausgelöst, der kommt. Der kommt als Automatismus. Weil wenn der Herr Jesus nicht da ist, drückt automatisch was anderes nach. Und der antichristliche Geist, dieses Wort Anti im Griechischen heißt ja nicht gegen wie im Deutschen, sondern es heißt dann Telefon. Das ist die Fälschung. Dann kommt der falsche Geist. Dann kommt die falsche Praxis, falsches Evangelium. Lest 2. Korinther 11. Es gibt ein falsches Evangelium, es gibt einen falschen Jesus, es gibt einen falschen Geist. Gibt es absolut. Wie kannst du feststellen, was der richtige Geist ist? Was der richtige Jesus ist? Was der richtige Glaube ist? Das richtige Evangelium. Johannes 16, 7 bis 14. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen, steht Johannes 17, 17. Und wie das geht, steht Johannes 16, 7 bis 14. Dort steht, er wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dann wird erklärt, was das heißt. Er sagt, er wird euch das Zukünftige verkündigen und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Er führt immer in die Buße hinein. Das ist logisch. Wo das nicht ist. Wisst ihr, was habe ich für eine Versammlung, wenn wir jetzt anfangen würden, in geistlicher Kompromisse zu machen. Und plötzlich hast du über 500 Leute. Das ist schön. Also ich sage es mal ganz ehrlich. Ich will lieber 50, die diesen biblischen Weg gehen, als 500, die hier vermischt sind, die das nicht wollen. Wenn es hart auf hart geht, sind die weg. Die sind weg. Da müsst ihr mal die Verfolgung gucken. Auch selbst bei Watchmen, die kleine Herde, wo man gesagt hat, das ist eine super Gemeinde. Wie viele da abgefallen, weg sind. Das hat mich am meisten schockiert, wie das ging, bei solchen gewaltigen Bewegungen. Sobald du den Herr Jesus allein hast, an ihm hängst, wirklich am Saum seines Kleides, dann passiert gar nichts. Gell? Und wenn man das nicht tut, dann kriegt man ein Problem. Die Bibel sagt, und er deckt mich in seiner Hütte, nicht in meiner, zur Zeit des Unheils. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes, nicht mein Zelt. Er erhöht mich auf einen Felsen. Und dieser Felsen ist wieder er, das ist Christus selber. Das heißt, er gibt mir völligen Schutz. Wisst ihr, wenn ich weggehe, von dem, dass ich mich auf der Felsen gründe und alles von meinem Jesus erwarte, völliger Schutz, völlige Bewahrung, völliger Sieg, völlige Erlösung. Wenn ich das von anderen Menschen erwarte, von Bewegungen, von irgendeinen Techniken, von Lehren, bin ich weg. Er ist es, der das getan hat. Von seinem vollkommenen Opfer. Von dem, was er wirkt. Das muss ich nur gucken. Wie wirkt er? Das muss ich wieder hören. Was höre ich? Wie höre ich es? Wie verstehe ich es? Wie passiert es? Und dann sagt er, weil es gibt ein Problem. Das ist der Regen. Wasser. Wisst ihr, Wasser ist ein Problem. Ich weiß nicht, ich habe mal einen Film gesehen, da hat jemand versucht, hat es gezeigt, wo eine Naturkatastrophe war. Dann hat er versucht nachzustellen, was in der Sintflut war. Wisst ihr, wir haben ja diese Kinderbibelvorstellungen von Sintflut. Da regnet es halt kräftig und da steigt das Wasser so wie du in der Badewanne der Wasserspiegel hoch tust. Und da schwimmt halt das Schiff die Arche drauf rum. Das müssen Gewalte und Stürme gewesen sein. Es sind ja oben die Wasser über der himmlischen Welt sind ja auch runtergekommen. Die aus der Tiefe sind hochgebrochen. Da hast du gesehen, was das Wasser für eine brutale Gewalt hat. Und was mir hängen geblieben ist, es gibt nichts Zerstörerisches wie Wassermasse. Wenn ein Stamm im Wasser drin ist, wird er viel gefährlicher, als wenn er so runterfällt. Er ist im Wasser ungeheuer gefährlich. Wenn ein Staudamm bricht und unter die Häuser sind, das ist keine Chance. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Jahren ist in Brieg im Wallis ist nur ein Fluss, ich kenne den Fluss, das ist kein Fluss, das ist ein, naja, ich sage nichts, da im Killertal ist ja auch passiert. Aber dieser Fluss, als der begonnen hat, seine Wassermasse zu entwickeln, der hat alles zerstört. Und der sagt, das Wasser zerstört alles, was nicht auf der Felsen gebaut ist. Offenbarung 17, 15. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, Hure Babylon, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das Wasser in der Regel sind die Menschen. Wenn du nicht auf der Fels Jesus Christus gebaut bist, wirklich auf ihn gebaut bist, dann werden dich die Menschen auf kurz oder lang hinwegfegen. Du hast keine Chance. Du findest irgendjemand oder es trifft dich irgendjemand, der ist so raffiniert vom Teuflischen in der Verführung, dass dich hinwegfegt. Epheser 4, 14 zeigt es. Damit wir nicht mehr Unmündige sein. Unmündige sind die, die nicht 100% auf der Felsen des Christus gebaut haben. Jetzt erklärt er, die sind hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen. Falsche Lehre kommt von Menschen. Natürlich von den Geistern, die dahinter stecken. Aber die Menschen bringen dann Wind und der Wind ist ja das Nächste. Er sagt klipp und klar, Wasser und Winde. Also die Wasser strömen und die Winde kommen. Beides mal Menschen. Und hier sagt er dann, was die Winde sind. Das ist das, wo die Menschen betrügen. Wo sie mit Schlauheit dich zum Irrtum verführen. Was sagt er jetzt wieder? Was ist das Mittel, um dem auszuweichen? Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Er sagt ganz klar, du musst auf den Herr Jesus ausgerichtet sein. Du musst die Menschen hinweg tun. Auf der Jesus ausgerichtet sei, dann wirst du nicht hin und her geworfen. Dann stürzt dich der Wind nicht ins Elend. Dann kommen die Wassermasse nicht und fegen dich hinweg. Dann können sie dir nichts anhaben. Aber wenn du das nicht tust, kriegst du ein Problem. Kriegst du echt das Problem. Er sagt klipp und klar, hier, es ist die Schlauheit der Menschen, die dich verführen. Wisst ihr, ich sage euch ein Beispiel. Ich sage keinen Namen und nichts, aber ich sage euch, es ist so dramatisch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da hat jemand, einem anderen, der relativ schwach war, im Nachhinein, als ich es rausstellte, war nicht einmal wieder geboren, war nicht gerettet. Katastrophale Situation. Auf jeden Fall, da hat einer dieser falschen Lehrer, die Gemeinde, die ihr alle kennt, hat zu ihm gesagt, so und so und so musst du leben. Der hat ein bisschen die Ehe hineingeredet. Und da hört's auf. Versteht ihr? Wenn euch jemand in die Ehe hineinredet, schmeißt ihn raus, egal wer er heißt. Entschuldigung. Ist was anderes, wenn jemand kommt und sagt, du musst deiner Frau treu sein, dann ist okay. Aber wenn jemand euch reinredet, der hat denen reingeredet, da ging es so weit, dass die Schwestern teilweise Anweisungen gekriegt haben, was sie mit den Männern macht. Kannst du dir nicht vorstellen. Und dieser Mann, Der hat dem Guru geglaubt, der Guru hat zu ihm ganz klare Erweisung gegeben. Und dann eines Tages ist er zu ihm gekommen, hat mir das selber erzählt, und geht zu ihm und sagt, ich schaffe das nicht, was du gesagt hast, familiär, ich schaffe es nicht. Dann sagt er wörtlich zu ihm, hey, du bist ja selber schuld, wenn du so dumm bist, das tust, was ich dir gesagt habe. Soll ich das vorstellen? Nachdem der Mann nicht mehr kann, erledigt ist und es nicht mehr schafft, dann kriegst du eine Antwort. Das ist Epheser 4. Hätte er nicht den Guru gefragt, sondern Jesus, ich sage auch mein Ehepaar immer, ihr müsst das tun, was der Herr euch sagt. Wenn jemand zu mir kommt, mit Ehe reinredet, sage ich, Entschuldigung, falscher Ort, falscher Platz, falsche Person. Die Bibel gibt ganz klare Erweisung, wie ich Epheser 5 eine Ehe führen soll. Sie sagt ganz klar, Mann, Frau, sagt klipp und klar, wie das zu gehen hat. Und das ist mein Maßstab. Und was ihr für Lehren habt, interessiert mich nicht. Das ist hochinteressant. Es gibt auch in vielen Gemeinden, wo man hier die Menschen reinredet, das ist einfach falsch. Hier siehst du ganz einfach, wenn das Fundament stimmt, und Epheser 4 ist eine wichtige Stelle, weil sie zeigt, dass man auf den Herr Jesus ausgerichtet sein soll. Wisst ihr, da hätte er jetzt Zeit kennen, er sagt, dann musst du die Lehre der Apostel nehmen, dann musst du das nehmen. Er sagt, du musst ganz einfach zu ihm gehen und sagen, Herr, rede, dein Knecht hört, lass es mich verstehen. Dann liest du die Bibel, du liest von Matthäus bis zum Judas, du liest die Lehrbriefe. Prophetisch liest du dann die Offenbarung, das Alte Testament, aber für diese Dinge liest du die Lehre Jesu für die Gemeinde, wo heißt, seine Jünger traten zu ihm, er lehrte sie. Das ist die Lehre für die Jünger. Und gleichzeitig, was die Apostel von Jesus für eine Erweisung haben, dort wird nämlich noch erklärt, wie ich das anwenden soll. Dann gehe ich zu ihm, richte mich auf ihn auf, und dann hört das hin und her geworfene auf. Da bin ich kein Spielball mehr. Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Ich sage es einmal vorsichtig, es gibt ja auch Leute, die sind nicht unbedingt Verführer. Aber warum bringen sie das den Leuten nicht bei? Wieso ist das völlig klar? Wenn du das den Leuten beibringst, dann verlierst du einen gewissen Einfluss auf die Leute. Irgendwann brauchen wir dich nicht mehr. Wenn es jeder Begriff hat, brauchen wir dich nicht mehr. Versteht ihr? Und viele hängen mit dem Beruf dran, viele hängen mit ihrer Existenz dran, die müssen immer gebraucht werden. Der Jesus sagt, wenn du alles getan hast, was ich dich geheißen habe, sag, ich bin ein unnützer Knecht, mich brauchen wir nicht. Du musst so verkündigen, damit man dich nicht braucht. Du musst so arbeiten, auch wenn es nicht verkündigen ist. Oder Kinder arbeiten in allem diakonisch. Du musst so arbeiten, damit man dich nicht mehr braucht. Dann bist du biblisch. Und immer, es muss alles auf den Herr Jesus ausgerichtet sein. Es darf nichts mit Menschen zu tun haben. Aber das ist ein Problem, wisst ihr. Hiob hat es schon gewusst. Hiob 22, 15 bis 20. Willst du den Weg der Vorzeit befolgen, den Pfad, auf dem die Frevler einhergehen, die vor ihrer Zeit, da steht et, das ist im Hebräischen das gleiche Wort wie Kairos im Neuen Testament, also der Zeitpunkt, die vor ihrer Zeit weggerafft wurden, deren Fundament der Strom wegriss, der hat sie hinweggerissen, die zu Gott sprachen, weiche von uns, und was kann der Allmächtige einem schon tun? Wisst ihr, sobald ich nicht mehr auf den Herr Jesus höre, sondern auf Menschen, sobald ich meine Meinung nicht mehr vom Herr Jesus, von der Lehre Jesu und der Lehre der Apostel vollständig abhängig mache, wisst ihr, ich frage die Leute manchmal, wenn sie mir Lehre bringen oder sagen, du musst jetzt tun, was wir sagen, wir sind bessere Bewegung, dann sage ich, Leute, ist alles okay, aber jetzt passt mal auf. Das, was sie mir erzählen, nehmen wir einfach mal den Sabbat. Ich gucke in der Lehre Jesu und finde was ganz Interessantes. Ihr könnt euch erinnern, haben wir jetzt die Bergpredigt angesehen oder nicht? Wir haben sie angesehen. Er legt das Alte Testament aus, der Herr Jesus. Er legt das mosaische Gesetz aus. Was legt er nicht aus? Das Sabbat. Was erklärt er vom Sabbat? Sabbat ist um des Menschen willen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Klare Aussage. Er sagt, wer an mich glaubt, nicht an den Sabbat. Lehre der Apostel, Kolosser 2, 16. Niemand soll euch richten wegen Sabbat. Das ist die zentrale Stelle, ist nicht die einzige, aber ist die zentrale. Niemand soll euch richten wegen Sabbat. Wisst ihr, damit ist erledigt. Damit sage ich, der Jesus und die Apostellehre sagt, ist kein Thema für mich. Ich habe andere Themen. Geistestaufe. Du brauchst eine zusätzliche Geistestaufe. Hat man mir gesagt, 1975. Ich gucke beim Herr Jesus, er wird euch mit Geist und Feuer taufen, sage dann die Apostel. Aber dann steht der Bibel, 1. Korinther 12, 13, Lehre der Apostel, also vom Herr Jesus selber angeordnet. Ihr seid alle die luppige Korinther. Wisst ihr, Korinth war ja eine Katastrophengemeinde. Lässt mal in 1. Korinther 5, was die alles getan haben. Die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Die haben Unzucht getrieben, Blutschande. Die haben Dinge getan, die waren katastrophal. Der sagt, alle sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Jeder, der gläubig ist, ist Geist getauft. Und sonst gibt es keine Stelle. Es gibt keine. Es gibt nur Epheser 5, 18. Werdet voll Geistes in dem Jahr. Aber das ist nicht Geistestaufe, das ist was anderes. Geistestaufe und Wiedergeburt sind identisch. Hat zum Beispiel der Führer der Pfingstbewegung, der Jonathan Paul, auch gelehrt. Haben die Mühlheimer immer gelehrt. Haben nur die anderen Pfingstler haben es dann abgeändert. Weil sie der Assembly of God, der amerikanische Pfingstler, geglaubt haben, die zwei Stufen Lehre hatten. Wisst ihr, Wiedergeburt und Geistestaufe fällt zusammen. Also kommt jemand zu mir und sagt, du brauchst eine Geistestaufe. Ich sage, Entschuldigung, habe ich. Ich bin gerettet. So im 3.5.1974. Da wurde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Vormittags, Uhrzeit weiß ich nicht mehr. Wie kann ich das so 100% behaupten? Wegen der Lehre Jesu in den Evangelien, wegen der Lehre Jesu in der Lehre der Apostel. Wisst ihr, und jetzt kann mich der Regen, der Wind der Lehre nicht mehr antasten. Der prallt ab, ist wie wenn nichts wäre. Und so kannst du jede Frage, ich behaupte, jede Frage klären. Jede, das hört sich jetzt vielleicht dramatisch, aber du kannst jede Frage klären. Und dann Hiob geht dann weiter, nachdem er das erklärt hat und praktisch sagt, dein Fundament wird weggerissen, wenn du auf Menschen hörst, sagt er 21, versöhne dich doch mit ihm, mit dem Herrn, und mache Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Nimm doch Belehrung an aus seinem Mund und lege seine Worte in dein Herz. Merkt er etwas? Sein. Er zeigt ganz klar, du musst zu ihm gehen. Du musst auf ihn hören, nicht auf das, was Menschen sagen. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, wirst du aufgerichtet werden. Wenn du die Ungerechtigkeit aus deinem Zelt entfernst, wirf das Gold in den Staub und das Ohr für Gold zu den Steinen der Bäche. So wird der Allmächtige dein Gold und dein erlesenes Silber sein. Dann wirst du dich an den Allmächtigen erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben. Du wirst zu ihm flehen und er wird dich erhören. Du wirst deine Gelübde erfüllen. Was du dir vornimmst, das wird gelingen. Und dein Licht wird auf deinem Weg leuchten. Wenn sie abwärts führen, so wirst du sagen, es geht empor. Und wer die Augen niederschlägt, den wird er retten. Er wird selbst den freilassen, der nicht unschuldig ist. Durch die Reinheit deiner Hände wird er befreit werden. Was sind das für Verheißungen? Die sind eindeutig schattenbildlich für die Erlösten. In der direkten Rede für den Hiob, aber in der Schattenbildlichkeit, Hebräer 10, 1, für uns. Er sagt, wenn du auf ihn hörst, dann kommt der Sieg. Das ist eigentlich einfach. Ich muss nur mir angewöhnen, auf ihn zu hören. Und dann kommen diese Lehrer, bedeck mich mit deinem Blut und lauter solche Lehrer. Ist alles Frömmigkeit. In Johannes 14, 30 ist vielleicht eine der gewaltigsten Aussagen Jesu. Jetzt muss es natürlich noch parallel sein mit der Waffenrüstung des Christen. Oder das, was Paulus sagt, bleibet in ihm. Und Johannes 15, wo der Jesus das wiederholt und praktisch sagt, bleibet in mir. Das gehört ja zusammen. Wisst ihr, die Verszählung ist im Urtext nicht drin. Die ist nicht so alt. 1500, weiß ich was, hat es ein englischer Bischof, hat die Verszählung, Kapitelverszählung, weiß nicht mehr wer, wann, wie, was eingeführt hat, aber das haben wir ja später eingeführt. Der Urtext, der Originale, hat keine Verse und keine Kapitel. Also ist hier Johannes 14, ich lese Johannes 14, 30. Denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir, sagt der Jesus, hat er nichts. Und dann 15 kommt er gleich erschließend. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt und so weiter. Dann sagt er 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das sagt er, wenn ihr in mir bleibt, also in kindlichem Glaube, das Opfer Jesu annehmen, zu Füßen Jesu liegt, euch reinigen lassen durch Jesu Blut, alles glaubt, was er sagt, das annimmt, dann bleibt ihr in ihm. Was sagt denn die Bibel? Dann hast du völligen Schutz. In ihm hat der Teufel nichts. Der Teufel hat da keine Macht. Wisst ihr, ich muss das nur glauben, dass der Herr das so meint. Ich muss hören. Der Herr sagt, in mir hat der Teufel keine Macht. Ich muss hören. Was sagt er? Gar keine Macht in ihm, völlige Sicherheit. Das muss ich hören. Wie? Indem ich es wirklich glaube. Ja, dann bin ich ja sicher. Ich muss es verstehen. Und verstehen heißt, dann musst du tun. Weil wenn du verstehst, dann tust du auch. Dann bete ich nicht mehr, bedeck mich mit deinem Blut. Versteht ihr? Das ist die logische Folge. Ich tue es nicht mehr. Einfach weg. So meint die Bibel das. Ich höre ihn, verstehe es in der Tiefe und dann handle ich. Ab dem Moment sage ich, Herr, hilf mir, in dir zu bleiben. Ich weiß, dass ich in dir völlige Sicherheit habe. Wisst ihr, da kommt der Herz völlig zur Ruhe. Und jetzt können wir ja sagen, ja, es hört sich zu einfach an, aber wisst ihr, ich sage euch eines, die Endzeit, so wie sie sich jetzt gestaltet, und was wir jetzt zur Zeit sehen, das ist erst der Anfang. Es wird noch viel verrückter. Wisst ihr, es wird alles drunter und drüber gehen. Sowohl die Obrigkeiten auf der ganzen Welt werden von diesem antichristlichen Geist immer mehr erfasst. Die werden immer mehr Dinge tun. Das glaubst du nicht, dass sowas gibt. Und in die Gemeinde wird immer mehr der Abfall kommen. Die Gläubigen werden Dinge tun. Du wirst nicht glauben, dass das sowas möglich ist. Ist ja, wenn ich da nicht auf der Felsen gebaut bin, sagt der Herr Jesus, dann wirst du weggespült. Weil Offenbarung 3 Vers 8 und 10 sagt, ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen, denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also alles auf der Jesus ausgerichtet, auf sein Wort. 10. Wenn du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich, Mutter, immer der gleiche Gedanke, ausgerichtet auf ihn, nicht auf andere Sachen, auf ihn, sagt er klipp und klar, wenn du das bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, welchen auf der Erde wohnen. Das ist unsere Situation. Das ist, wir sind in der Stunde der Versuchung, die läuft derzeit. Und er sagt, sobald du mein Wort bewahrst, werde ich dich bewahren. Das ist doch gewaltig. Wisst ihr, wenn ich das wirklich höre, mit meinem Herzen, dass es glaubt und verstehe, dann kommt das Tun. Da bin ich völlig ruhig. So, ich muss nur dafür sorgen, dass ich das Wort Gottes bewahre und der Herr Jesus nicht verleugne, kann mir nichts passieren. Gar nichts. Wisst ihr? Dann kommt der Herz zur Ruhe, ist keine Angst mehr. Wenn der Jesus sagt jetzt etwas, geht er weiter. Er sagt, wer das wirklich so macht, wie es hier auch die Schrift uns zeigt, der ist auf der Felsen gegründet, dem kann nichts passieren. Die Wassermasse, die Winde, die falsche Lehre, die Menschen, auch Selbstverfolgung kann nichts tun. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, also der nicht so zuhört, dass zum Tun kommt, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Mal ganz einfache Frage. Wenn ich ein Haus auf den Sand gebaut habe oder auf der Felsen, seht ihr das? Nö. Normal ist es nicht. Also normal siehst du nicht, du siehst das Fundament vom Haus nicht, da ist ja Gras drüber, sonst was. Siehst ja nicht, was da drunter ist. Du siehst auch nicht von außen, ob ein Haus unterkellert ist oder nicht unterkellert ist. Früher hat man in Taifinger manche Häuser gebaut, nicht unterkellert, manche unterkellert. Siehst du vorher nicht? Du siehst nicht. Du siehst, wenn es halbstockig ist, dass du ein Fensterli siehst, na siehst. Aber im Normalfall siehst du nicht, ob es unterkellert ist oder nicht. Siehst nicht. Du siehst es nicht. Wisst ihr, das ist auch interessant, beim Preisgericht Christi, ich habe heute mit meinem Bruder gesprochen, der hat einen ganz interessanten Gedanke gehabt, der hat mir sehr gefallen. Er hat gesagt, beim Preisgericht heißt ja, Gold, edle Steine und Silber wird bestehen bleiben im Gericht des Feuers Gottes. Beim Preisgericht Holz, Heu, Stroh wird verbrennen. Er sagt, Gold, Silber und kostbare Steine sind Metalle und sagt, die sind im Erdboden versteckt, die siehst du nicht. Das heißt, du siehst erst beim Preisgericht. Wisst ihr, und so ist es auch hier. Du siehst das nicht, was einer für ein Fundament hat. Wisst ihr, beim Watchmeni war es so, ich weiß das vom indischen Prediger, oh, manche sagen, dem kannst du auch nicht alles glauben. Der hat ganz einfach erklärt. Er sagt, die haben alle gelehrt, die Entrückung ist, bevor das Geringste passiert. Ganz klar, Lehre, wo Watchmeni auch herkam, extreme Brüderbewegung, sagt ganz klar, es wird nichts passieren. Wir werden entrückt, bevor was kam. Wisst ihr, was kam? Entgegen dieser falschen Lehre, es kam nicht der Herr Jesus, sondern Mao Zedong. eine der schlimmsten Verfolgungen, die es gibt. Es gibt drei riesen Massenmörder jetzt in der Neuzeit. Hitler, Stalin, Mao Zedong. Wie viel da jeder auf dem Gewissen hat, ich schätze jeder über 50 Millionen. Ich möchte die nicht sein in der Ewigkeit. Aber dann kam Mao Zedong und dann beschreibt der Bruder das ganz einfach und sagt, ganz viele aus der kleinen Herde von Watchmini, seiner Supergemeinde, sind abgefallen wegen dem. Sie hatten ihr Fundament nicht auf der Felsen gebaut, sondern auf Sand. Sie haben den Menschen geglaubt. Was sagt die Bibel? 2. Thessalonicher 2. Die Entrückung kann nicht sein, es sei denn, der Sohn der Sünde ist geoffenbart. Also hätte sie mitrechnen müssen, dass vielleicht der Mao Zedong der Sohn der Sünde ist. Wir wissen, dass ein Jude sein muss, das nicht sein konnte, aber sie hätte mitrechnen müssen, dass Verfolgung kommt. Im Dritten Reich gab es Verfolgung. Es gab überall Verfolgung. Auf der ganzen Welt gibt es Verfolgung. Das ist der Normalfall. Ich darf nicht die Leute lehren mit einer falschen Lehre. Es passiert dir nichts. Dann baue ich auf Sand. Ich muss aufs Wort Gottes bauen. Er sagt hier, wenn du auf Sand gebaut hast und das Wasser kommt, die Menschen, Verfolgung, Mao Zedong, Hitler, Stalin, alles das, die Kommunisten in Russland, auch jetzt der Islam ist ja genauso antichristlich, wo jetzt kommt, alle diese Dinge, da wird überall, jeder dieser Länder wird verfolgt. Wenn du das siehst, oder Winde, falsche Lehre, dann muss dir klar sein, wenn das Fundament nicht stimmt, aus, das überlebst du nicht. Du hast nur eine Chance zu überleben, das Fundament. Und jetzt sagt der Jesus, wenn dann jemand kein Fundament hat, dann wird sein Einsturz gewaltig sein. Wisst ihr, da bleibt es nicht bei ein bisschen Schaden, dass mir schlecht geht. Da bricht das ganze Glaubenshaus haltlos zusammen, da ist aus. Und jetzt, als er das ihnen erklärt hat, heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Was hat er gelehrt? Er hat direkt das gelehrt, was sein Vater ihm gezeigt hat, sagt er klipp und klar. Es war direkte Rede Gottes und die Pharisäer haben halt menschliche Lehre gehabt. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder angefangen, babylonische Talmud zu lesen. Ist interessant, ich will einfach wissen, was manche Dinge, was sie hier gelehrt haben. Wisst ihr, wenn du siehst, was die alles gelehrt haben, das ist so verrückt teilweise, wo ich sagen muss, wie kann man sowas glauben? Menschenlehre. Es ist einfach Lehre von Menschen. Und das hält nicht, wenn es hart auf hart geht. Dann bricht alles zusammen. Der Jesus sagt hier uns klipp und klar, nur wenn du auf mich baust, wie machen wir das? Er sagt ganz klar, wenn du mein Wort zuhörst, wirklich verstehst, und dann kommt es zum Tun, dann hast du auf mich gebaut, was ich dir sage, im Wort und in dem, was er im direkten Wort geredet hat, aber auch, was er indirekt durch die Apostel angeordnet hat. Beides. Wenn du da bleibst, dann bist du völlig sicher. Dieses Kapitel und der Schluss von diesem Kapitel zeigt völlige Sicherheit. Das ist doch das, was jeder von uns will, oder? Völlige Sicherheit. Ich habe völlige Sicherheit in ihm. Der Teufel hat keine Macht in ihm. Ich habe völlige Sicherheit, wenn ich auf sein Wort mich verlasse. Ich habe völlige Sicherheit, Offenbarung 3, 8 und 10, wenn ich sein Wort bewahre, wird er mich 100% bewahren. Dann habe ich auf der Felsen gebaut. Kein Wasser, egal ob das Leere ist, ob das Wind ist, ob das die Menschen sind, die mich angreifen, die mich verfolgen, spielt keine Rolle, wie das Wasser oder der Wind kommt. Sie können mir nichts tun. Er sagt klipp und klar, das Haus stürzt nicht ein. Das ist gewaltig. Das ist nicht schwer. Ich brauche keine besondere Glaubensakte machen. Ich muss nicht mich hingeben, muss mich zerreißen innerlich. Ich muss nur am Wort glauben, nur am Herr Jesus glauben. Sonst gar nichts. Ich muss mich nur auf ihn ausrichten. Aus, fertig. Der Rest tut er. Ist doch wunderbar. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind fasziniert, wenn wir sehen, wie einfach du es uns machst. Für dich war es furchtbar, diese Lichtwelt beim Vater zu verlassen. Mensch zu werden, wie wir. Begrenzt zu sein, der du in der Gestalt Gottes warst, der du mit dem Vater völlig wesensgleich bist, der du allmächtig warst und der du genauso alles wie der Vater in deinen Händen hattest. Der Vater hat dir alles übergeben, dass du wie wir wurdest vollkommen begrenzt und dass du die Furchtbarkeit der Sünde erleben musst, der Dreck der Sünde, dass du alle Strafe, alle Höllenstrafe, alle Flüche, alles erleben musstest. Und dass du das getan hast bis zur letzten Minute, dass du den Kelch, den der Vater dir gereicht hast, bis zur bitteren Neige ausgetrunken hast. Dass du ins Totenreich bist, der Teufel entwaffnet hast, auferstanden bist, ins himmlische Heiligtum bist, als hohe Priester diese völlige Erlösung geschaffen hast. Jetzt können wir von dem profitieren. Du sitzt zur Rechte des Vaters, es ist vollbracht. Und können jetzt aufgrund von deinem vollkommenen Opfer, so wie du es uns gesagt hast, wenn wir dein Wort glauben, dir zuhören, können wir das erleben, dass wir völlig in Sicherheit sind, völlig ruhig diese Endzeit durchleben können, dass uns nichts passieren kann, dass wir völlig sicher sind. Wir beten dich dafür an. Amen.